Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn der Predigt lese ich uns den Abschnitt, der der Predigt zugrunde liegt, im Römerbrief, Kapitel 5, der zweite Teil des Kapitels. Ich lese also ab Vers 12 bis zum Ende des Kapitels. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, und durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, steht hier, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Gemeinde, ich möchte anknüpfend an die vorangegangenen Predigten, die sich ja auf den ersten Abschnitt des 5. Kapitels im Römerbrief bezogen haben, nun diesen zweiten Teil heute auslegen und damit dann die Auslegung des 5. Kapitels abschließen, in der Hoffnung, dass sich das heute schlüssig darstellen lässt. Zuerst hatte ich gedacht, dass ich die Predigt vielleicht aufteile, aber aufgrund der nahenden Gemeindefreizeit mich dann doch entschlossen, das in einem Rutsch heute abzuschließen, denn sonst hätten wir thematisch so viel dann durcheinander, dass wir jetzt warten müssten, bis einiges nach der Gemeindefreizeit und vielleicht dann in diesem Gewicht es besser ist, wenn wir das heute doch in einem Stück hinbekommen. Das ist nicht nur eine Ankündigung, vielleicht auch ein Stück Warnung und Aufforderung dazu, dass wir dieses Kapitel jetzt mit etwas Kraft und Mut angehen. Anders als in dem ersten Teil, der ja vornehmlich von der Rechtfertigung, von der Hoffnung und von der Liebe Gottes redet, geht der zweite Teil hier auf ein ganz konkretes Problem ein. Wird sozusagen handfest. Und das Problem wird uns auch gleich in diesem Abschnitt vor Augen gestellt. Das Problem ist, dass alle Menschen von Adam abstammen. Und dieser Adam, der Urvater aller Menschen ist, der hat ein Problem. Denn er ist in Sünde gefallen. Und mit der Sünde Adams zog der Tod auf die Erde ein. Ein Kapitel später wird Paulus es so formulieren. Da sagt er, diese Sünde hat einen Preis. Dieser Preis ist der Tod. Oder wie wir diesen Vers auswendig lernen, der Sünde sollt, ist der Tod. Die Folge von dieser Sünde Adams war, dass der Tod in die Welt gekommen ist. Wie es hier heißt, gleich in Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so ist auch der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Weil sie alle gesündigt haben. Denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Durch Adam zog die Sünde in die Menschheit ein. Und alle Menschen wurden als Nachkommen Adams vor Gott gleich schuldig. So, wenn wir das lesen, was wir im ersten Buch Mose in Kapitel 3 heute gelesen haben, was dort Adam und was auch Eva getan haben, dann gilt das auch für uns. Dann ist es genau das, was auch wir vor Gott getan haben. Am Anfang, da war Adam sozusagen der Stellvertreter der Menschen vor Gott. Nun, er war zusammen mit Eva der Einzige auf der Erde. Er lebte in Gemeinschaft mit Gott. Er war ihm sehr nah. Er redete mit ihm. Er genoss die Gemeinschaft Gottes. Er genoss die Nähe. Er fühlte sich sehr wohl bei Gott. Und Gott hatte alles so geschaffen, dass man sich darin wohlfühlen konnte. Dass alles wohl angerichtet war. Dass alles sehr gut war. Wir sollten nicht den Fehler machen, dass es dabei nur um Gefühle ging. Aber wir sollten auch hinschauen und sehen, wie harmonisch Adam und seine Frau, die Gott ihm gegeben hatte, mit Gott lebten. Wie unbelastet ihr Verhältnis war. Im Grunde war alles zwischen ihnen offen. Adam freute sich am Abend, wenn Gott kam, der Gemeinschaft mit ihm hatte. Seine Frau mit ihm. Er freute sich an seiner Umgebung. Alles war so, wie er es brauchte. Alles war ihm angenehm. Aber dann, irgendwann, fühlte sich Adam unwohl, als Gott in seine Nähe kam. Fühlte sich unbehaglich. Er begann, sich zu schämen. Und diese ganze Ordnung war auseinandergebracht. Der Grund war offensichtlich und man muss keine langen Worte drumherum machen. Die Sünde stand zwischen ihnen. Und offenbar hatte Adam keine Fähigkeit, um die Sünde wieder auszurotten und wieder ungezwungen mit Gott umzugehen. Ihn zu mögen und sich auf ihn zu freuen. All das war verflogen und davongeglitten. Adam hatte zwar seine Männin bei sich, aber er war alleine und verloren. Er hatte keine Möglichkeit und keine Antwort, wie er Gott nahen sollte. Um das vielleicht auch nochmal zu sagen, auch seine Frau war alleine und verloren und hatte keine Antwort und keine Lösung, wie sie Gott nahen sollte. Und ihr Lieben, genau so stehen wir auch vor Gott. Eigentlich gefällt uns die Nähe Gottes nicht. Die Israeliten, sie wollten auch nicht mit Gott sprechen. Und genau deshalb haben wir heute in der Lesung des Gesetzes 2 Verse mehr gelesen als üblich. Ist uns das aufgefallen? Da wollte keiner mit Gott reden. Eigentlich war es ihnen unangenehm. Sie schoben den Mose vor. Vielleicht mit dem Gedanken besser, dass es den Mose zerreißt und er stirbt, als dass wir sterben. Selbst die Gebote, die wollten sie lieber von einem Mittler haben, als von Gott selbst zu hören. Und genauso steht auch der natürliche Mensch bei diesen Versen da. Die ja sagen, dass alle Menschen vor Gott verloren sind. Vor diesen Versen, damit meine ich hier, vor diesen Versen in Römer 5. Aber es gilt für so viele andere Stellen auch, die davon zeugen, dass alle Menschen dieses Problem haben. Weil einer gesündigt hat, haben alle dieses Problem. Alle stehen vor Gott und im Grunde wollten sie keine Gemeinschaft mit ihm haben. Aber dieser Text stellt uns vielleicht auch eine Frage. Und je jünger man ist, desto offener stellt man diese Frage vielleicht auch. Warum ist das eigentlich so? Warum sollen eigentlich diejenigen leiden, die gar nichts getan haben? Oder warum sollen die Unschuldigen für etwas gerade stehen, was dieser Adam getan hat, viele tausend Jahre vor uns? Warum stehen eigentlich wir heute da? Und warum gilt all das, was für Adam gilt, auch für uns? Diese Frage ist in der Regel, wenn Erwachsene sie stellen oder wenn sie aufkommt, meist gar nicht ehrlich gestellt, sondern mehr ein Vorwurf gegen Gott. Eine Anklage, dass in diesem Prinzip irgendetwas falsch sein muss. Denn im Grunde können wir ja nachlesen, dass es so ist. So wie wir es hier in Römer 5 können oder in Psalm 53, Psalm 14, Römer 3, wo auch immer wir wollen. Wir könnten es lesen und annehmen. Und doch kommt manchmal die Frage auf, warum ist es eigentlich so, dass alle mit dem Adam gefangen sind? Aber unser Text gibt uns auch eine ganz einfache Antwort auf diese Frage. Denn mit dem Sündenfall ist etwas in die Welt eingezogen, hat sich etwas verändert, das mit der Frage nach der Herrschaft zu tun hat. Ist uns eigentlich aufgefallen, dass eines der prägenden Worte in diesem Kapitel Herrschaft ist. Das ist, wenn es um den Vergleich zwischen Adam und Christus geht, es um die Frage der Herrschaft geht. Nicht nur, aber auch. Und die Antwort auf diese Frage ist, mit der Sünde Adams begann auf einmal der Tod zu herrschen. Da steht nicht nur, dass der Tod irgendwie in unsere Zeit eingezogen ist oder ein notwendiges Übel ist oder eine biologische Notwendigkeit, sondern da steht, dass der Tod zur Herrschaft kam. Wer mag, kann gerne noch einmal in Vers 17 schauen, wo es vielleicht ganz stark formuliert ist. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, Tod war kein Produkt in dem Sinn. Aber ich will das vielleicht noch einmal näher erläutern, denn wie kann schon der Tod herrschen? Der Tod war vorher nicht auf der Erde, denn Adam lebte glücklich mit Eva und mit Gott in einem Garten, in einem idealen Umfeld, in dem er alles hatte, was er brauchte. Erst mit dem Sündenfall kam der Tod in diese Welt hinein und mit dem Sündenfall begann er zu herrschen. Der Tod bekam sozusagen Macht. Er konnte plötzlich Menschen beherrschen und ihre Gedanken, ihre Worte und ihre Taten beeinflussen. Er konnte ihnen Gedanken, Worte und Taten des Todes eingeben. Er konnte steuern, er konnte beherrschen, er konnte den Alltag der Menschen übernehmen. Der Tod zog ein und herrschte. Jetzt könnten wir vielleicht fragen, ob der Tod vielleicht sowas ist wie ein Menschen, wie ein Mensch oder wie ein Wesen. Vielleicht haben wir, wenn wir an den Tod denken, so eine Vorstellung, wie man es manchmal aus dem Mittelalter geprägt vielleicht noch hat, dass man an den Sensemann denkt, im schwarzen Kleid, mit der Sense in der Hand, oder an einen Geist, ein Klappergestell, an ein Skelett. Das irgendein Wesen hat, um die Welt schleicht und einsammelt, was er einsammeln kann. Können wir uns den Tod so vorstellen? Nein, ihr Lieben, all diese Hilfsbilder, die sind falsch. Die dienen nur dazu, um das ein oder andere irgendwie bildlich darzustellen. Und manchmal waren sie dazu gedacht, sich lustig zu machen über den Tod und haben sich dann über die Jahre in der Gesellschaft festgesetzt. Der Tod ist keineswegs eine Person. Der Tod, das ist die tatsächliche Trennung des Menschen von Gott. Es ist eine Tatsache, dass der Mensch nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott leben kann. Er hat einerseits keine Fähigkeit mehr und andererseits keine Möglichkeit mehr, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Der Tod ist kein Gespenst, sondern eine traurige Realität. Er ist eine Folge der Sünde. Die Sünde, sie hatte das Band der Liebe von Menschen zu Gott abgeschnitten. Allerdings nicht andersrum. Der Tod hatte das Verhältnis, das der Mensch zu Gott hatte, abgeschnitten. Aber ich will damit darauf später noch einmal eingehen. Der Tod hatte noch nicht das Verhältnis von Gott zu den Menschen abgeschnitten. Zunächst einmal halten wir fest, dass der Mensch nicht mehr mit Gott zusammenleben konnte. Der Mensch konnte Gott nicht mehr ertragen. Und er wollte auch nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft leben. Gott wurde ihm plötzlich zur Gefahr. Wir können das ja vielleicht selbst auch sehr gut nachvollziehen. Vielleicht, wenn wir in uns selbst schauen, entdecken wir auch viele Momente, wo wir Gott eher als Gegner, als Gefahr sehen. Ganz nebenbei beantwortet sich da sehr leicht auch eine Frage. Gott wird und bleibt für uns als Gegner, auch wenn wir irgendwann zum Glauben kommen oder nicht. Dieses Gefühl, dass Gott uns ein Gegner ist, der Böses von uns will, das weicht nicht wirklich aus unserem Leben. Es kommt immer wieder hoch und es beherrscht uns auch immer wieder. Ich habe mir einmal gedacht, was ist denn ein gutes Beispiel dafür, mal zu beschreiben, wie das ist, wie man sich fühlt, wenn Gott zum Gegner wird. Ich kann dabei nur daran denken, wie ich einmal in einer Abendmahlveranstaltung saß. Ich will dabei einfach nur mal von mir selbst reden. Und dort mir einmal vorgestellt habe, wie es wäre, wenn Gott jetzt in diesem Moment, wo wir alle hier zusammensitzen, meine Sünden euch offenbaren würde. Nur meine, nicht eure, nur meine. Wenn er in seiner Reinheit sagen würde, Thomas, das sind deine Sünden. Und alle würden das sehen von euch. Ist ja dieses Bild von Gott, hat mir klar gemacht, dass er im Grunde an dieser Stelle für mich wie ein Feind war. Denn ich wusste, er konnte es. Er könnte es. Jede Sekunde hätte er das tun können. Manchmal ist es so im Leben, dass wir untereinander Sünden von anderen vor Augen gestellt bekommen. Für denjenigen, der diese Sünden begangen hat oder in dieser Sünde lebt, für den ist leicht nachvollziehbar, wie peinlich und dramatisch das ist, wie Gott zum Feind wird und man wünscht sich, hätte er es doch besser nicht getan. Könnte ich es doch irgendwie verheimlichen. Hätte ich doch ein Feigenblatt oder ein Paravent oder eine Mauer oder ein Gebäude oder ein paar tausend Kilometer, die mich von diesen Problemen trennen könnten. Und ich bin ganz ehrlich, ich denke, es gibt doch keinen Menschen, der sich spontan, völlig ungeschützt vor allen anderen darstellen lassen würde. Was so viel heißt wie, im Grunde haben wir alle den Drang, unsere Sünde zu verstecken und uns zu verstecken. Ich meine das gar nicht so dramatisch, wie sich das jetzt anhört, sondern ganz praktisch. Im Grunde haben wir alle diesen Drang, uns zu verstecken. Wer möchte schon gerne, dass seine Sünden öffentlich getragen werden? Und jetzt zurück zu unserem Text. zurück zu Adam, der da im Garten stand, nackt. Scheinbar wurde es ihm peinlich. Hat er den Drang, sich zu verstecken? Ja. Als Gott kam, was war die Folge davon? Es war ihm unangenehm, er wollte sich verstecken, er wollte sich zurückziehen. Und doch hat er irgendwo keine Fähigkeit gehabt, sich zurückziehen. Selbst wenn wir nicht in unserer Sünde offenbart werden, dann ist es eine Gnade Gottes. Dass wir nicht hier peinlich voreinander gestellt werden, ist eine Bewahrung Gottes. Noch einmal darauf zurückzukommen. Diese fehlende Fähigkeit und Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu erzeugen und zu erhalten, die haben im Übrigen auch Babys. Die haben schon die Kleinsten. Die kleinsten Wesen sind im Grunde tot vor Gott. Als Nachkomme Adams ist auch ihnen diese Fähigkeit abhanden gekommen. Genauso wie Lazarus die Fähigkeit abhanden gekommen ist, alleine aus dieser Höhle zu steigen, alleine dem Tod zu entrinnen, alleine aus dem Grab zu kommen. Es ist unglaublich erschreckend, dass wir Menschen, obwohl wir körperlich leben, wir keine Möglichkeit haben, uns Gott zu nähern und diese Gemeinschaft zu erhalten. Und dass wir irgendwie eine Fähigkeit haben, die genau das andere will, die flüchten will und abhauen will. Hier, man nennt diese fehlende Fähigkeit, in irgendeiner Weise Gemeinschaft mit Gott zu haben, dieses völlige Kaputtsein, das uns die Sünde in uns angerichtet hat, auch an anderen Stellen eine innere Verderbtheit oder eine völlige Verderbtheit. Das ist der geistige Tod. Manche nennen es auch die Erbsünde. All das meint, der Mensch ist seit Adam in sich kaputt und hat keine Möglichkeit und keine Fähigkeit, mit Gott zusammen zu sein. Tut genau das Gegenteil. Die Ausprägung muss ich nicht im Detail erklären. Wenn Gott am Abend zu den Menschen käme, dann würden sie verbrennen und sterben. So wie es Israel merkte und deshalb besser nicht mit Gott Gemeinschaft haben wollte. Also halten wir fest, der Tod, der trennt die Menschen von Gott. Das ist seine Herrschaft, die er hat, die Menschen von Gott zu trennen, weil alle Menschen nach Adam verderbt sind. Ihnen fehlt die Möglichkeit und die Fähigkeit, vor Gott so gerecht zu sein, dass es eine entspannte Gemeinschaft gäbe. Der Mensch müsste ja all dies einhalten, was Gott geboten hat. Adam und Eva hatten ein Gebot. Sie haben es übertreten. Die Menschen danach hatten mehrere Gebote. Sie haben sie übertreten. Einzelne, alle, jedes. So lastet gegen die ganze Nachkommenschaft von Adam auch das Gesetz. Denn der Mensch kann es nicht halten. Ich erwähne das vielleicht hier ganz kurz. Man könnte sicher mehr darüber reden, aber vielleicht ist auch das ein Thema für Galater in unserer Gemeindefreizeit. Ich weiß es nicht, aber sicher ist es eines der Themen, die wir separat noch einmal betrachten müssen. Die Frage nach dem Gesetz. Wir wollen für heute eins festhalten. Kein Mensch kann das Gesetz halten. Kein Mensch hat die Fähigkeit, das Gesetz zu halten. Es kam später hinein, wie wir es heute hier lesen, aber schon von Anfang an war es so. Auch Adam konnte die einfachste Regel nicht halten. Darf ich uns vielleicht noch zwei kleinere Probleme auch in diesem Text oder zwei kleinere Gedankenausflüchte erwähnen und einmal mit einer Argumentation umgehen, wie man sie auch in diesen Text bringen könnte. Zum Beispiel heißt es ja in Vers 12, gucken, wie es hier in der Übersetzung steht. Ganz am Ende des Verses, da heißt es, der Tod ist zu den Menschen gelangt, weil sie alle gesündigt haben. Weil wir alle gesündigt haben, kam der Tod zu uns. Nun, Jetzt könnte man hier argumentieren, und so wird ja oft auch argumentiert, zu sagen, aha, der Tod bekommt ja eigentlich erst Herrschaft dann, wenn man sündigt. Man könnte sich jetzt mutig ausdenken und sagen, gut, die Logik verstehe ich, dann gibt es aber vorher einen Zustand, und wenn er noch so klein ist, aber einen Zustand der völligen Sündlosigkeit. Also wenn man einmal diesen Nebensatz, dieses Weil als wichtigste Aussage interpretieren will, dann sagt man ja, der Tod kam ja erst, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen fallen unter dieses Urteil, weil sie gesündigt haben. Aber es ist verstanden, wie so argumentiert wird. Kommt immer wieder, wird gerne dazu benutzt, um daraus abzuleiten, dass wenn es einen späteren Zeitpunkt der Sünde gibt, es vorher ja auch einen Zeitpunkt der völligen Reinheit geben muss. Mal abgesehen davon, dass diese Aussage völlig diesem Kapitel und der Gesamtaussage widerspricht, ist es doch so, dass wir ab und zu mal mit diesen Argumentationen zu tun haben. Wir leben das zum Beispiel auch in anderen Religionen, dem Buddhismus, in dem man Kinder versucht herauszupicken, die besonders rein wirken, und dann hofft, dass dieser Kern noch rein ist, und den kann man dann erhalten und fördern und sie dann zu großen geistigen Führern heranerziehen. Also das gibt es durchaus praktisch, das gibt es auch in unserer Gesellschaft, auch diese Sehnsucht nach irgendwelchen Rettern, Heilanden, idealen Lebensläufen, perfekten Kindern, die man irgendwo ausbilden kann. All das finden wir ja auch hier bei uns. Aber was wollen wir nun dazu sagen? Wollen wir nun darauf antworten? Und wir lesen dazu noch einmal den Vers 14 aus diesem Kapitel. Dort heißt es, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Das Vorbild des Zukünftigen ist jetzt hier nicht das Thema, sondern der Tod herrschte von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten. Der Heilige Geist vermittelt uns hier durch Paulus eine Wahrheit. Auch wenn du nicht die gleichen Übertretungen wie Adam begangen hast, so bist du durch ihn unter die Macht des Todes geraten. Das ist schade, sogar dramatisch, aber es ist wahr. Man kann daraus ja ableiten und sagen, dass auch Menschen, die das Gesetz gar nicht kannten, auch unter diese Schuld fallen. Es ist ja im Grunde der gleiche Einwand. Man hätte ja sagen können, ja, wenn jemand das Gesetz überhaupt nicht kannte, wenn jemand die Regel nicht kannte, was ist dann eigentlich mit ihm? Paulus beschäftigt sich im Römerbrief auch mit dieser Frage und hat im Grunde schon zwei Kapitel vorher, in Römer 1, diese Frage bereits klargestellt und klargemacht, dass durch das Leben und durch das Erkennen der Schöpfung eine gewisse Gotteserkenntnis ja da ist und da sein muss. Wenn wir in Römer 1, Vers 21 lesen, es ist nicht weit zu blättern, wer mag, kann das auch gerne auflesen, aufschlagen. Wenn wir dort einmal lesen, es wird hier die Frage von den Heiden behandelt, wie die Heiden denn leben, wie sie Gott erkennen können. Da heißt es denn, obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Wisst ihr, was da verfinstert wurde? Das unverständige Herz. Es ist nicht so, dass ein reines Herz verunreinigt wurde, sondern dass dieses unverständige Herz, also dieses Grundproblem, verfinstert wurde. Wir reden gerne über das Verfinstern und über diesen zweiten Teil, aber die Antwort ist auch, der Kern war und ist schon kaputt. Das Herz war und ist schon unverständig. Der Hammer ist im Grunde nicht all das Vernichtende, das hier über die Heiden gesagt wird, sondern die Erwähnung ihres unverständigen Herzens. Das Herz von allen Menschen ist unverständig und verderbt. Das ist das Problem der Heiden wie auch der Juden. Da gibt es keinen Unterschied. Heiden und Juden haben alle ein verderbtes Herz. Das ist das Problem nicht von Heiden und Juden, sondern das Problem der Menschheit. Ich denke, dass damit das Problem vielleicht auch hinreichend erklärt ist und hoffe, dass jeder verstanden hat, dass wirklich alle Menschen seit Adam im Herzen verderbt sind. Sobald das Herz anfängt zu schlagen, sobald der Mensch Mensch ist, sobald der kleinste Stück zweier Zellen ist, schon ist da, was er selbst nicht mehr retten kann. Schon fehlt die Fähigkeit. Schon ist die Macht des Todes über ihn gekommen. Da ist keine reine Phase. Da ist kein, durch die Sünde entsteht, dass wir Sünder sind. Sondern da ist, wir sind Sünder. Und dann sündigen wir. Die Heiden sündigen, indem sie Gott nicht erkennen, obwohl er sich ihnen offenbart. Die Juden sündigen, indem sie Gott nicht erkennen, obwohl er sich ihnen offenbart. Andere Wege, andere Erklärungen. Das gleiche Ergebnis. Das Ergebnis im Leben, das die Menschen selbst nicht vermeiden können, das sie nicht beherrschen können. Eigentlich könnte man hier noch etwas ins Detail gehen und das eine oder andere auch an der Seite noch erörtern. Aber ich will hier einmal diesen Bereich, diesen ersten Teil des zweiten Teils des fünften Kapitels des Römerbriefs. Fünf Genitive in einem Satz, ja, was für ein Deutschkurs. Im zweiten Teil, den ersten Teil zu Adam, schließen wir einfach mal ab. In dem Bewusstsein, dass wir sagen, ja, wir haben verstanden, die Menschen sind mit ihm gefallen, der Tod ist eingezogen und ist der Herrscher. Ich habe im ersten Abschnitt Wert darauf gelegt, dass jeder heute versteht, dass durch die Sünde Adams nicht nur ein Missgeschick passiert ist, sondern eine grausame Herrschaft des Todes begann. Es ist aber dennoch nicht erstaunlich, dass Gott einen Plan schmiedet, dass die Menschen doch wieder mit ihm Gemeinschaft haben können? Bei alledem, was uns so dramatisch nach hinten wirft, ist es so, dass wenn wir den zweiten Teil des zweiten Abschnittes dieses Kapitels lesen, wir unheimlich viel Hoffnung daraus ziehen können, dass Gott einen Plan hat, damit die Menschen doch wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Der Mensch hatte die Fähigkeit nicht mehr. Und ich hatte ja versprochen vorhin, noch einmal auf diese Frage zurückzukommen. Und hier sind wir nun bei der Beantwortung dieser Frage. Der Mensch hatte das Band der Liebe zu Gott durchschnitten, um es einmal bildlich auszudrücken. Aber Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, als der Mensch noch Sünder war. Das lesen wir in diesem Kapitel. Diese Liebe hat er in Christus bewiesen. Gott hat nicht geredet, sondern er hat gehandelt. Gott hat sein Band zu den Menschen nicht durchschnitten. Er hat Bünde geschlossen. Er hat Verheißungen gegeben. Er hat seine Treue geoffenbart. Und letzten Endes, in der Liebe und in der Treue, die Christus hatte, hat er dieses Verhältnis zu den Menschen erhalten. Dieses Band wurde immer von Christus gehalten. Schon vom ersten Moment an, als der Mensch dort unter die Herrschaft des Todes kam, hat Gott das Band zum Menschen durch Christus erhalten. Die Bindung zu den Menschen erhalten. Den Bund zu den Menschen erhalten. Es ist nicht verwunderlich, dass wir auch in 1. Mose 3 schon von einem Bund lesen, den Gott mit den Menschen aufgemacht hat. Denn das ist es, sein Christus erhalten und erfüllt hat. Er schaute dabei nicht auf irgendein äußeres oder inneres Zeichen. Mit einer anderen Formulierung, er schaute dabei nicht die Person an. Denn was hatten die Menschen schon zu bieten? Was konnten sie Gott bieten, um sich ihm anzudienen? Opfer? Tiere? Vielleicht sich selbst? Ihr Hab und Gut, ihre Frau, ihre Kinder. Da war nicht viel. Aber Gott nahm sich sein Volk, so wie es ihm beliebte. Er schaute nicht auf die inneren Zeichen, auch nicht auf die äußeren Zeichen, sondern er nahm sich sein Volk, so wie er es wollte. Er wählte diejenigen aus, die er mochte und liebte, und achtete dabei nicht auf die Person. Der Mensch stand tot vor ihm, aber Christus besiegte den Tod. Es ist sehr wichtig, dass wir sagen, dass Christus den Tod besiegte. Denn wir schauen ja heute zeitlich auf jeden Fall zurück auf ein Ereignis, das in der Vergangenheit lag. Wir schauen zurück auf einen Sieg, der auf Golgatha erkämpft wurde. Wir schauen nicht in die Zukunft und hoffen auf etwas Ungewisses, nein, wir vertrauen auf Gewisses. Und war das nicht auch der Tenor, der Klang der Betrachtung, den wir im ersten Abschnitt dieses Kapitels Römer 5 hatten? Hatten wir nicht gesagt, dass wir wissen, dass wir in der Gnade und im Glauben stehen, dass wir wissen, dass wir durch Christus gerechtfertigt sind und dass wir eine gewisse, feste, sichere Hoffnung haben? Genau deshalb wurde die Herrschaft des Todes auf Golgatha zerbrochen. Deshalb endet die Herrschaft dort. Der Tod musste irgendwann einmal seine Herrschaft abgeben. Dennoch ist es ja so, dass er sicher in den Menschen, die heute leben, noch eine gewisse Macht ausübt. Und deshalb ist es auch so, dass wir ihn an manchen Menschen als einen Fürsten der Welt kennen, der alles beherrscht. Aber viele wurden dieser Herrschaft entrissen. Nicht alle. Aber viele wurden dieser Herrschaft entrissen. Und wisst ihr wie? Ja, ihr wisst wie. Durch Christus. Liebe Geschwister, der Opfertod Christi, der hat uns Herrschaft verliehen und die Herrschaft der Finsternis, die Herrschaft des Todes zurückgedrängt. Wir, die wir in Christus geborgen sind, sind nicht mehr gebunden an diese Herrschaft. Alleine deshalb schon sind wir frei. Allerdings immer nur frei für und in Christus. Außerhalb von Christus, da ist Zwang und da ist Herrschaft des Todes. Die Fesseln, die uns an den Satan gebunden haben, die sind gelöst. Ganz ehrlich, wir dummen Menschen, wir rennen manchmal freiwillig zu diesem Unterdrücker zurück. Und wir betteln ihn fast an, uns zu beherrschen und geben ihm Macht über uns. Aber da sind keine Fesseln mehr. Ganz praktisch heißt das doch, dass unsere Bindungen ein für alle Mal gelöst sind. Diese Bindungen sind wie, ich will es mal ganz modern sagen, wie Luftgitarren. Alles Show. Wie Fata Morganas, Vorstellungen. Wir können jederzeit sofort umkehren. Wir können jederzeit Gott um Vergebung bitten. Wir können jederzeit bei ihm geborgen sein. Mehr noch sogar, wir können jederzeit selbst herrschen. Das ist wahrhaft eine große und gute Nachricht. Bei aller Schwäche, die wir in uns haben, haben wir doch auch alle eine Stärke in uns. Und die ist Christus. Dieses Blicken und Wissen darauf, dass er den Tod besiegt hat, das gibt uns Herrschaft darüber. Wenn irgendjemand heute in irgendeiner Bindung, in irgendeiner Sünde steht, dann ist der Weg zur Vergebung genau einen Schritt entfernt. Die Fesseln an den Tod, an die Sünde sind gelöst. Die Sicherheit in Christus ist einen Schritt nah. Er hat es geschaffen. Und wir können jederzeit aus diesem Feld raus. Wisst ihr, ich habe relativ stark betont, in dem ersten Teil dieser Predigt, dass der Mensch keine Fähigkeit hat, aus der Sünde herauszuhüpfen. In Christus, da haben wir eine Fähigkeit. Ich will das nicht überstrapazieren, aber keine Fähigkeit, die in uns selbst liegt, sondern die in Christus liegt. Aber die haben wir. Die können wir beanspruchen. Die können wir für uns in Anspruch nehmen. Wenn ich in irgendeiner Sünde stecke, dann kann ich sie jetzt und hier und sofort sein lassen, indem ich mich auf Christus berufe. Aber dann ist sie auch weg. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade Christen dazu neigen, immer und immer wieder an diesen lästigen Punkt zurückzukommen. In ihrem Leben 100.000 Mal über ihre Probleme der Vergangenheit zu reden. Statt darüber zu reden, wie sie in Christus geworden sind. Wie sie Neues in ihm empfangen, wie sie neu in ihm leben. Wie sie dankbar mit ihm leben. Wie die Sünde hinter ihnen geblieben ist, wie die Macht zerstört ist. Wie sie Frieden haben. Wie sie Hoffnung haben, Geborgenheit, Rechtfertigung haben. All das, was wir doch im ersten Teil auch schon gesagt haben, was uns freut und Frieden gibt. Wir müssen doch nicht schwächer tun, als wir sind. Sicher sind wir in uns schwach, aber wir sind in Christus stark. Deswegen können wir doch nicht immer nur alle Betonung darauf legen, dass wir wieder schwach sind und wieder schwach sind, ja. Aber endlich ist doch die Macht des Todes überwunden. Endlich ist doch der Machtbereich des Todes eingeschränkt. Vielleicht sind wir abgetrennt von unserer Rebe, ausgedörrte, trockene Rosinen. Und dennoch können wir jederzeit wieder zu prachtvollen, wunderbaren Trauben werden, die in der Sonne glänzen. Und wir können Gott wahrhaft dafür danken, dass er uns aus der Macht des Todes befreit hat und uns die Herrschaft in Christus gegeben hat. Immerhin sind wir dazu bestimmt, mit Christus zusammen zu herrschen. Nicht alleine, aber mit ihm. So heißt es ja auch in Offenbarung 20, dass wir mit ihm herrschen werden. Wir werden im Himmel mit Christus herrschen. Wir werden gemeinsam herrschen. Wir sind bestimmt zum Herrschen. Wir müssen doch nicht wie die Jünger da rein verfallen und uns Gedanken darüber machen, wer denn jetzt ein bisschen mehr und ein bisschen mehr rechts und ein bisschen mehr links herrscht. Sondern lasst uns doch einmal vor Augen halten, dass wir zum Herrschen in Christus bestimmt sind. Alle, die in ihm geborgen sind. Entrissen dem Tod, sicher in diesem Überfluss der Gnade. Wenn da Sünde ist, mit irgendeinem Maß, wenn das Fass voll ist an Sünde, da ist da ein Tropfen mehr an Gnade. Da ist der Überfluss. Das Gute daran ist doch, dass es Gott uns schenkt. In dem Moment, wo wir es verstehen und wo wir es annehmen und wo wir wissen, wer Christus für uns ist, müssen wir nichts dafür tun. Wir müssen es nicht erhalten. Wir müssen nicht tanken. Gott schenkt es uns. Gott gibt es uns aus Gnade und wir sollen darin herrschen. Ich möchte an diesem Punkt noch einmal 4 Punkte als Zusammenfassung aus dieser Predigt wiederholen. Erstens, alle Menschen sind vor Gott tot, schuldig durch die Sünde Adams und unfähig zu Werken, die Gott gefallen. Zweitens, der Tod herrscht seit Adam. Drittens, mit Christus hat der Tod die Herrschaft abgeben müssen, an die, die in Christus sind. Und wir können alle Zwänge sofort loswerden. Und viertens, wir werden mit Christus herrschen. Das ist wahrhaft ein guter Ausblick. Wir sind ein Herrschergeschlecht, bestimmt, um mit Christus zu herrschen. Amen.